Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch bitte auf Johannes, Johannes Kapitel 3. Das heißt, wir werden heute weitermachen. Ihr könnt schon zu Johannes Kapitel 9 gehen. Über die göttliche Notwendigkeit oder das göttliche Muss haben wir angefangen, am letzten Sonntag nachzudenken. Das heißt, wir schauen uns die Verse an, die Aussagen in der Heiligen Schrift an, im Johannesevangelium oder im Johannesbericht, wo eben dieses Wörtchen muss gebraucht wird. Und dann überlegen wir, was denn Gott selbst sagt, was sein muss, ja, unbedingt sein muss. Und die erste Stelle, die wir uns angeschaut haben, war in Johannes 3, Vers 7, wo Jesus sprechend zu dem Nikodemus sagt, der Mensch muss von neuem geboren werden. Ja, da haben wir das erste Muss, die erste Notwendigkeit Gottes, die angesprochen wird, der Mensch muss von neuem geboren werden, Johannes 3, Vers 7. Die zweite Stelle, die wir uns angeschaut haben, wo dieses Wörtchen muss gebraucht wird, ist Johannes 3, Vers 14. Und wir haben festgestellt, dass Jesus erhöht werden muss, und wir wissen ganz genau, was gemeint ist, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha sterben muss, und wie einst die Schlange durch Moses. Ja, das ist das Bild des Alten Testaments, das ganz klar auf Jesus Christus hinweist. Das haben wir letztes Mal auch gemeinsam durchdacht. Und dann das dritte Muss finden wir in Johannes 3, Vers 30, wo Johannes der Täufer sagt, dass Jesus prominenter werden muss als er. Zu seiner Zeit war Johannes mit der bekannteste, mit die bekannteste Prophet, die bekannteste Persönlichkeit in Israel, und hier an dieser Stelle sagt er, Jesus muss prominenter werden, muss zunehmen und er muss abnehmen. Ja, immer weniger von ihm sollte zu hören sein, und wir wissen auch dann, wie sein Leben geendet hat. Ja. Johannes 4, Vers 24, das ist das vierte Muss, das gebraucht wird in Johannes. Und hier haben wir gesprochen, dass es darum, um das Anbeten geht. Die Schrift sagt, wer Gott anbeten muss. Jesus sagt zu der Samariterin dort am Jakobsbrunnen, wer Gott anbeten muss, muss im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Und auch darüber haben wir gesprochen. Und heute kommen wir zu dem nächsten Muss Gottes, das uns in Johannes 9, Vers 4 begegnet. Und auch diese Stelle ist sehr interessant und auch aufschlussreich, wenn wir einmal darüber nachdenken, was uns wirklich gesagt wird. So, Jesus sagt hier in Johannes 9, Vers 4 festgehalten, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. So, fünftens also, Jesus muss wirken, solange es Tag ist. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Aussage unseres Herrn. Und der Zusammenhang dieser Aussage ist natürlich, wir kennen die Geschichte sehr gut, Jesus heilt den Blindgeborenen am Teich Siloa. Ja, und das ist ja auch ein Werk Gottes, das Jesus getan hat zu seiner Zeit. Er heilt und erklärt es als ein Werk Gottes. Und wir sehen im Text vorher, dass in der Begegnung zwischen Jesus mit seinen Jüngern und dem Blinden, seine Jesu-Jünger anfangen zu philosophieren. Und die fragen Jesus, wer denn gesündigt hat. Waren es die Eltern gewesen des Blindgeborenen oder war es der Blindgeborene selbst, dass er nun als Blinder zur Welt gekommen ist? Und eins wird uns bewusst, Jesus verneint dieses Verständnis nicht, sondern er gibt hier seinen Nachfolgern eine Antwort, die seine Nachfolger so ein bisschen ins Nachdenken bringt. Er sagt im Grunde genommen nichts Neues, aber er weist seine Nachfolger auf eine Perspektive hin, die uns als Menschen nicht so leicht fällt zu verstehen. Wir verstehen das nicht so leicht, was eigentlich schon im Alten Testament ganz klar als Realität wiedergegeben wird, dass nämlich Gott souverän ist. Und Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, weder die Eltern dieses Blindgeborenen haben gesündigt, noch der Blindgeborene. Er sagt, ja, an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Sehr interessant. An diesem blinden Menschen sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und dann sagt Jesus, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. In manchen Übersetzungen, interessanterweise, schaut mal bei euch, wird gesagt, wir müssen die Werke wirken. Also wir anstatt ich. Ja? Und richtiger ist aber ich. Jesus spricht von sich selbst. So steht es im Griechischen, in den Manuskripten. Ich habe nachgeschaut. Und etliche Prinzipien gibt Jesus an dieser Stelle an seine Nachfolger weiter. Das erste ist wohl, dass Gott manches wirkt im Leben eines Menschen, das wir auf gar keinen Fall verstehen werden. Ja, bis wir in die Ewigkeit eingehen, werden wir manches nicht verstehen, was Gott in unserem Leben wirkt. Das eine wissen wir, Gott ist souverän und das meint eben, er ist souverän in allem, nicht nur in einigen. So, und hier sehen wir genau diese Situation. Die Jünger sehen diesen Blindgeborenen, ja, am Teich Siloa und sie denken sich, naja, jemand muss gesündigt haben, entweder seine Eltern oder er selbst. Und Jesus gibt ihnen also diese Perspektive, die sie eigentlich hätten wissen müssen aus dem Alten Testament. Und er sagt ihnen, dass Gott in seiner Allmacht eigentlich diesen Menschen blind zur Welt hat kommen lassen, damit die Werke Gottes an diesen Menschen offenbart werden sollen. Wann denn? Bei der Heilung desselben durch Jesus Christus am Teich Siloa. Und das ist es, was wir verstehen sollen, lesend diesen Text. Ja? Und das ist auch etwas Überragendes, was Jesus selbst unterstreicht. Ja? Der souveräne Gott hat diesen blinden Menschen vorbereitet, genau für diesen Zeitpunkt, damit Jesus ihm begegnet am Teich Siloa in Jerusalem und ihn heilt. Und wie gesagt, diese Perspektive ist nichts Neues, sondern das Alte Testament spricht schon darüber, zum Beispiel in 2. Mose 4, Vers 11. Hier spricht Gott zu Moses und er sagt Folgendes. Hören wir genau hin. Er sagt, der Herr sprach zu ihm, zu Moses, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Was ist die Antwort? Gott gibt es. Habe ich es nicht getan, der Herr? Nun, viele von euch kennen vielleicht gar nicht diesen Namen Nick Vujicic. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Nick Vujicic? Ja? Dieser junge Mann ist ohne Beine und ohne Arme zur Welt gekommen. Ja? Und ich möchte etwas aus seinem Zeugnis, gerade in Bezug zu seiner Behinderung, dieser schweren Behinderung lesen. Er schreibt, Gott lässt nichts zu in unserem Leben, es sei denn, er will das zu einem guten Zweck gebrauchen. Nachdem ich Johannes 9 gelesen hatte, gab ich im Alter von 15 Jahren mein Leben ganz Jesus Christus hin. Jesus sagte, der Grund, warum der Blinde geboren wurde, der sei, damit die Werke Gottes durch ihn offenbar werden. Und er schreibt, Nick schreibt, ich sehe jetzt, wie sich diese Herrlichkeit Gottes offenbart, wenn er mich genauso für Jesus gebraucht, wie ich bin. Ja, Nick Vujicic, lebend mit dieser sehr einschränkenden Deformität, ja, sage ich mal, ist ein Evangelist. Und er reist durch die ganze Welt und weist die Menschen auf Jesus Christus hin. So, er klagt nicht Gott an, er schimpft nicht mit Gott. Warum Gott es wohl zugelassen hat, dass er so zur Welt gekommen ist, so ohne Beine, ohne Arme, sondern er nutzt das, ja, um Gott die Ehre zu bringen. Ihr Lieben, schimpfen wir mit Gott? Sind wir manchmal unzufrieden, wenn etwas Negatives in unserem Leben passiert? Ich tue das, ja, ich muss das zugeben. Aber dann müssen wir uns immer wieder erinnern. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. So, und wie war das mit dem Blinden am Teich Siloa? Ja? Haben alle Dinge zum Besten gedient, auch, dass er als Blindgeborener zur Welt kam? Nun ja, wir wissen, dieser Mann ist zum Glauben gekommen an Jesus Christus, den Messias. Und deshalb ist die Antwort ja. Ja. Seine Blindheit diente zu seinem Besten. Er wurde geistlich und physisch sehend. Er erkannte ganz genau, wer Jesus Christus ist, nämlich der Messias Gottes. Im Vergleich zu vielen, die zu dem Zeitpunkt sehend waren, wie für die Pharisäer, ja, und doch blind, geistlich blind geblieben sind. Das ist das erste Prinzip, das wir erkennen. Das zweite Prinzip, auf das Jesus hinweist in dieser Aussage, ist die Zeitbegrenzung seines Dienstes. Ja? Und weil seine Zeit begrenzt ist, spricht das auch von der Dringlichkeit des Dienstes. Und mit uns ist es genau dasselbe. Solange wir leben, müssen wir für Gott wirken, so wie wir können. Der Tag, das ist das physische Leben, unser physisches Leben ist kurz. Und eben haben wir das in dem Lied gesungen. Das Leben gleicht einem Sommertag. Ja? Die Nacht in unserem Text bezieht sich, so wie manche Bibellehrer meinen, im Speziellen auf die Zeit der Kreuzigung des Herrn Jesus, also der Zeitpunkt, an dem Jesus von seinen Jüngern genommen wurde. Und Nacht in unserem Fall ist wohl unser Sterben. Ja, wenn unser physischer Leib ruhen wird, dann können wir nicht mehr dienen. Ja, und im Himmel, wo unsere Seele ist, müssen wir nicht missionieren. Das verstehen wir. Auf jeden Fall erkennen wir dieses eine immer und immer wieder, auch in dieser Geschichte. Gottes Wege mit uns Menschen sind wunderbar. Manches können wir nicht verstehen, werden wir auch nicht verstehen können, aber eins können wir doch wissen, mit der Heiligen Schrift in unserer Hand, mit der Bibel in unserer Hand. Gott meint es immer gut mit seinen Kindern. Selbst in seiner Zurechtweisung, ja, erkennen wir seine Güte und seine Barmherzigkeit. Das nächste Muss in Johannes finden wir in Kapitel 10, Vers 16. Auch eine sehr, sehr interessante Stelle. Jesus sagt hier, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Hier haben wir das Wörtchen muss. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. So, Jesus spricht hier also von einer anderen Herde, von anderen Schafen, die auch von Jesus hereingebracht werden müssen. Und ich brauche hier das nicht besonders zu erwähnen, aber ich tue es trotzdem. Hier sind keine wortwörtlichen Schafe gemeint, sondern hier wird ein Bild gebraucht für Menschen, die zu Jesus gehören. Ja? Wir, und die Frage ist natürlich, okay, da ist eine Herde, von der Jesus hier spricht, aber wer sind die anderen Schafe, die Jesus hinzuführen muss? Und mindestens zwei gewaltige Missinterpretationen gibt es im Zusammenhang dieser Aussage. Wahrscheinlich gibt es mehr, aber diese zwei will ich erwähnen. Die Zeugen Jehovas sagen, aha, seht ihr, es gibt zwei Herden, den Worten Jesu nach. Die kleine Herde oder die eine Herde, von der Jesus spricht, das sind die 144.000, die im Himmel mit Jesus sein werden. Die andere Herde, das ist die größere Herde, die wird hier auf der Erde bleiben und in paradiesischem Zustand dann leben. Die Mormonen sagen, dass die anderen Schafe ein Stamm des Volkes Israel sind und die denken, das sind die Lamaniten, und sie meinen oder sie glauben, dass dieser Stamm des Volkes Israel, die Lamaniten, seinerzeit in einem hölzernen U-Boot von Israel dann nach Amerika gekommen sind und dann aus diesen Lamaniten dann Indianer geworden sind. So sie denken, dass die nordamerikanischen Indianer nichts anderes sind als ein Teil des Volkes Israel. Ich lasse das mal so stehen. Es ist sehr, sehr interessant, was sie glauben. Aber Jesus, hinweisend auf die anderen Schafen, spricht hier nicht davon, was nun die Zeugen Jehovas denken oder Mormonen denken. Jesus spricht einfach von den Heiden, die zum Glauben werden kommen, die er retten wird, ja, und die er als Heiland dann hinzubringen wird. Und zu diesen gehören wir, ja, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und schaut einmal, wie Jesus das ausspricht. Ja. Er sagt, sie werden meine Stimme hören. Er sagt nicht möglicherweise oder vielleicht oder hoffentlich werden sie meine Stimme hören. Er sagt, sie werden. Ganz bestimmt werden sie. Und dann sagt Jesus auch, und ich muss sie hinzuführen. Auch das ist sehr interessant. Und ich möchte als Parallelstelle dazu aus Römer 11, den 25. Vers lesen. Römer 11, 25, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt der Apostel Paulus, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. So die andere Herde, von der Jesus in Johannes 10 spricht, wird hier in Römer 11 als die Vollzahl der erretteten Heiden identifiziert. So wenn diese andere Herde, also die Heiden, die Gemeinde, hineingebracht ist zum Heil, dann hört das Zeitalter der Gemeinde auf und erst dann wird ganz Israel sich bekehren in diesen 7 Jahren, die extra dazu gebraucht werden von Gott, die wir als Trübsalzeit kennen. Diese Zeit wird Gott gebrauchen, um das Volk zu läutern. Hier sind wir bei einem ganz aktuellen Thema eigentlich angelangt. Heute glauben viele in der Gemeinde, dass die neutestamentliche Gemeinde des Herrn Jesus das Volk Israel abgelöst hat, zur Seite geschoben hat. Sie sagen, wir sind das Israel Gottes. Ja, nun, wir schauen, was Jesus sagt und überlegen das, dass es 2 verschiedene Herden oder Gruppen gibt, die zu ihm gehören. Einmal sind es das Volk Israel, das erlöste Volk Israel, und zum anderen ist es die Gemeinde. Und ich denke, es ist eigentlich nicht schwer, das zu verstehen. Ja? Nie und nimmer, ich denke persönlich, nie und nimmer hat die Gemeinde das Volk Israel abgelöst. Sonst könnten wir Römer 9 bis 11 einfach ausstreichen oder rausreißen. Römer sagt uns, oder der Apostel Paulus schreibt an die Römer, stehend unter Leitung des Heiligen Geistes, spricht von Israel und er spricht auch von der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist eigentlich nicht schwer zu sehen. Deshalb wundert es mich, dass es dieses Verständnis gibt, aber ich muss das einfach stehen lassen. Aber, wie gesagt, wir müssen diese beiden Gruppen voneinander unterscheiden können. Und ich denke, ich hoffe, wir können das. Ja? Ist auch ein faszinierendes Wort, worauf uns Jesus hier hinweist, wenn er von anderen Schafen spricht, die er hinzubringen wird, von denen er sagt, sie werden meine Stimme hören. Wir kommen zu dem nächsten Muss Gottes in dem Evangeliumsbericht des Johannes, und diesen Vers finden wir in Johannes 12. Und ich lese uns einmal, ich lese ab Vers 32 bis 34. Ja, Jesus sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. So, und die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse, hier ist wieder das Wörtchen muss, erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? So, hier wird noch einmal von der Erhöhung des Herrn Jesus auf das Kreuz, auf dem Kreuz gesprochen. Er spricht also, dieser Vers spricht also noch einmal von der Notwendigkeit seines Todes. Und wenn wir diesen Vers sorgfältig gelesen haben, dann sehen wir, dass die jüdischen Menschen, die Jesus zuhörten, das, was Jesus gesagt hat, eigentlich schon richtig einordnen konnten, aber nicht vollständig einordnen konnten. Sie sagten, wir haben im Gesetz gehört. Ja? Das heißt, sie sprechen von dem Alten Testament. Was haben sie aus dem Gesetz gehört? Sie sagen, dass der Messias in Ewigkeit bleibt. Das heißt, sie glaubten an den Messias, nicht nur das. Sie warteten auf ihn und sie wussten, dass der Messias, wenn er kommt, die Herrschaft in Ewigkeit haben wird. Und sie haben auch verstanden, dass Jesus eigentlich diesen Anspruch macht auf die Messiaswürde, dass er der Messias ist. So, sie kannten das Wort Gottes, aber nur teilweise, wie es scheint. Und deshalb, weil sie jetzt teilweise kannten, haben sie das nicht richtig einordnen können, was Jesus sprechend von sich gesagt hat, dass er erhöht werden muss. Bitte verpasst das nicht, was ihr passiert. Sie haben den Anspruch Jesu auf die Messiaswürde verstanden. Und deshalb haben sie nachgefragt, weil das, was Jesus sagt, ihnen unklar war. So, das Problem war also nicht das Wort Gottes in ihrer Hand, sondern die Blindheit allen Aussagen des Wortes Gottes gegenüber. So, sie kannten das Wort Gottes nur teilweise. Sie hatten ein bestimmtes selektives Hören, wie es scheint. Die Stellen, die ihnen gefallen haben, die sie möglicherweise verstanden, das haben sie gern angenommen. Aber manches, das das Wort Gottes auch gesagt hat, zum Beispiel von dem leidenden Messias, Jesaja 53, das haben sie nicht richtig einordnen können. So, sie haben gedacht, okay, der Messias kommt, er bleibt in Ewigkeit, das sagt das Wort Gottes und stimmt. Und dann sagt aber zum Beispiel wie Jesaja 53, dass, wie es scheint, der Messias leiden wird. Und sagt, das widerspricht sich. Also entscheiden wir uns für das eine, wir entscheiden uns für den Messias, der herrschen wird. Und das hat ihnen logisch besser gepasst, ja, als zu glauben, dass es einen leidenden Messias geben wird. Und dasselbe sehen wir auch heute in den modernen Gemeinden. Ja, viele, die sich Christen nennen, sie haben auch ein selektives Hören. Und nicht nur das. In vielen Gemeinden heute wird heute nicht der volle Ratschluss Gottes gepredigt. Ich habe mit einem jungen Mann letzte Woche gesprochen, ist nicht mehr jung, der ist in seinen 40ern. Und er sagt, für Jahre sind sie von einer Gemeinde hier in Kelowna zur anderen gezogen und konnten kein Zuhause finden. Er sagt, die Menschen waren nett, die Musik war schön, aber sagt, wenn angefangen wurde zu predigen, es wurde nicht von Sünde gepredigt, es wurde nicht davon gepredigt, dass ein Mensch, der ungehorsam lebt, in die Hölle geht, in die Verdammnis geht. Naja, das ist ja etwas, was den Menschen nicht unbedingt gefällt, aber ist das der Ratschluss Gottes? Ist das, was wir im Worte Gottes finden? Natürlich. Und er sagt, es war so erfrischend, und ich will nicht unsere Gemeinde hier besonders rühmen, aber es ist tatsächlich so. Wir sprechen noch von Sünde. Wir sprechen davon noch, auch im Englischen, das finde ich sehr, sehr schön, ja, wie ernst die Sünde eigentlich ist, dass sie uns von Gott trennt und was die Folge der Sünde sein wird. Also das hat man oft in den Gemeinden nicht. Und dann hat man noch solche Menschen, die ein selektives Hören haben, die dann bestimmte Dinge überhören, die gesagt werden aus dem Wort Gottes. Und manches andere, was ihnen passt, zum Beispiel all die Verheißung, ja, das nehmen sie gerne an. Und wir sehen im Volk Israel, was hat es ihnen gebracht, dass sie dieses selektive Hören hatten, dass sie den Messias Jesus Christus nicht erkannt haben, dass sie den vollen Ratschluss Gottes eigentlich nicht einordnen konnten. Das war eine Katastrophe, eine nationale Katastrophe für das Volk Israel. Und genauso wird es auch mit den Menschen in der Gemeinde sein, die zwar nah an der Quelle sitzen, aber doch nicht die volle Wahrheit hören können oder wollen. Ja, das wird eine gewaltige Katastrophe sein für sie, wenn in einem Augenblick, stellt euch mal vor, die Gemeinde weggenommen wird. Dann werden diese Menschen aber böse sein, ja, dass sie nicht mitgenommen worden sind, oder böse überrascht sein, dass sie nicht mit dabei sind und alle ihre Geschwister oder Bekannten plötzlich weggenommen worden sind und sie geblieben sind in der Zeit, die man als Trübsalzeit in der Schrift liest. So, selektives Hören, das ist nicht ein Problem gewesen damals, zu Jesu Zeit, es ist auch heute ein Problem vieler, vieler Menschen. Und das soll, das darf uns nicht passieren. Einmal müssen wir immer wieder hören und überprüfen, ja, mit euren Bibeln in euren Händen. Predigt der Prediger den vollen Ratschluss Gottes? Weist er darauf hin, wie schwerwiegend die Sünde ist? Spricht er von der Hölle, von der ewigen Verdammnis? Es ist kein, ich habe mir das doch nicht ausgedacht. Ja, und ist das eine furchtbare Zukunft, in der ewigen Verdammnis zu landen? Es ist. Und die Bibel spricht davon. Deshalb müssen wir das auch ansprechen. Wir müssen die Menschen warnen. Und wir müssen auch selbst hinhören. Ja, und unser Leben überprüfen. Lebe ich korrekt? Lebe ich korrekt in den Wegen Gottes? So, wir kommen zu dem letzten Muss Gottes. Was ist das letzte Muss Gottes in dem Evangeliumbericht des Johannes? Wir lesen das in Johannes 20, Vers 9. Johannes 20, Vers 9. Dort wird zum letzten Mal dieses Wörtchen muss, ja, gebraucht. Hier lesen wir wieder von der Notwendigkeit oder göttlichen Notwendigkeit. Es wird gesagt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, die Jünger verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Ja, das ist das letzte von Gott selbst ausgesprochene Muss in dem Bericht des Johannes, es ist die Auferstehung. Und das überrascht uns überhaupt nicht, was wir hier lesen. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine göttliche Notwendigkeit. Und schaut einmal, wenn wir diesen Vers aufmerksam lesen, ja, dann sehen wir ganz deutlich, dass von der Auferstehung schon in den Schriften gesprochen wird. Was sind die Schriften? Das ist das Alte Testament. So, das meint also, das Alte Testament weist darauf hin, dass der Messias kommen wird, dass der Messias dienen wird. Das Alte Testament weist darauf hin, dass der Messias sterben wird und auferstehen wird. Und ich will mit uns die allererste Stelle, es gibt viele Stellen im Alten Testament, die davon sprechen, auch von der Auferstehung Jesu. Ich will die allererste Stelle, die dazu Bezug nimmt, mit uns ganz kurz anschauen, und zwar aus 1. Mose 3, Vers 15. Wir alle kennen diese Stelle sehr gut. Hier haben wir direkt die Verheißung Gottes nach dem Sündenfall. Ja? Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So, wann ist das passiert? Ja, wann wurde dem Messias die Ferse zermalmt? In der Kreuzigung, das verstehen wir, in seinem Tod. Wann hat aber der Messias Jesus Christus, den Kopf der Schlange zermalmt? Das ist die andere Frage. Und das meint seine Auferstehung. Woher wissen wir das? Wir hören einmal, was 1. Korinther 15 sagt. 1. Korinther 15 ist das Auferstehungskapitel. Ja, es wird uns ganz erklärt, wie bedeutend die Auferstehung Jesu Christi ist. Und in Vers 55, sprechend von der Auferstehung des Herrn Jesu, wird Folgendes gesagt: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und wenn wir dann zu Hebräer gehen, Hebräer 2, Vers 14, dann sehen wir, dass der Teufel die Macht des Todes hat oder hatte und dass durch Jesus und seine Auferstehung hebelt Jesus diese Macht aus für den gläubigen Menschen. Das müssen wir hinzufügen, für den gläubigen Menschen, nicht für den Ungläubigen. Ja? In anderen Worten kann man also sagen, Jesus besiegt den Teufel. Er zerschlägt seinen Kopf. Aber es ist wirksam, es bezieht sich nur auf die Menschen des Glaubens. Er zertrümmert das Haupt des Teufels. Und das meint, dass der Tod für uns als Christen den Schrecken verloren hat. Wir wissen, dass wir auferstehen werden, genau wie Jesus auferstanden ist, weil wir in ihm sind, weil wir zu ihm gehören. Wir werden auferstehen zu der ewigen Herrlichkeit. Überlegen wir einmal. Jesus besiegt den Satan nicht in seinem Kommen. Es gehört dazu, ja, aber er besiegt nicht in seinem Kommen den Satan, nicht durch sein Lehren, noch durch seinen heiligen Lebensstil. Jesus zertrümmert das Haupt des Satan, seinen Machtanspruch, ja, nicht in seinem Tod, nicht in seinem Begrabenwerden, sondern in seiner Auferstehung. Und deshalb ist die leibliche Auferstehung des Herrn Jesu eine Notwendigkeit Gottes, ein Muss. Ich habe gelesen, dass auf dem kleinen Friedhof des heiligen Martins Kirche in Bladen, England, dort liegt übrigens auch Winston Churchill begraben. Das ist ein ganz kleiner Ort. 2021 habe ich mal nachgeguckt, haben dort in diesem Ort 977 Leute nur gelebt. Ich glaube nicht, dass viele dazugekommen sind, aber was weiß ich. Und sie haben ein kleines Friedhofsgelände. Ja? Und man geht in den Friedhof hinein. Es gibt nur einen Eingang. Und durch diesen Eingang geht man hinein. Ich denke, drumherum ist eine Mauer. Wenn man aus dem Friedhof herausgeht, muss man durch den gleichen Eingang wieder rausgehen. Aber die Inschrift auf dem Torbogen, wenn man rausgeht, die sieht man nur, wenn man rausgeht, nicht wenn man reingeht. Und die Inschrift heißt folgendermaßen. Sie besagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist eine gewaltige Ermutigung für uns als Christen, dass selbst wenn wir jemanden zum Grabe tragen, wir es in der Gewissheit tun dürfen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weil mein Erlöser Jesus Christus lebt, dann werde auch ich leben, dann werden auch wir leben, wenn wir durch die Wiedergeburt zu Jesus Christus gehören, wenn wir in Jesus Christus sind. Sind wir das? Sind wir das? Gehören wir zu Jesus Christus? Haben wir Buße getan? Haben wir unser Leben ganz und gar Jesus Christus anvertraut? Leben wir in der Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Heiland? Ihr Lieben, das ist so, so wichtig. Und es ist eine Herrlichkeit. Es ist eine Herrlichkeit für uns, einmal diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben und jetzt schon in der Zeitlichkeit, aber wie herrlich wird es sein in der Ewigkeit? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir sagen nicht, ich hoffe. Wir sagen, ich weiß, Jesus lebt und weil Jesus lebt, leben wir mit ihm, wenn wir zu ihm gehören. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.